Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Dr. Laila Koscher.
Die onkologischen Diagnosen, die sind akut, die sind einschneidend, auch trotz verbesserten Prognosen. Und das ist eine hohe Belastung für alle, die damit an Bord sind. Die hämatologischen Krankheiten, die uns in der Sprechstunde so beschäftigen, die sind ja häufig eher chronischer Natur. Die Patienten stehen dadurch oder unter anderem dadurch oft im Schatten von onkologisch erkrankten Patienten. Wir bekommen weniger Aufmerksamkeit, sowohl von der Allgemeinheit in Medien, aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch im Klinikalltag. Und das ist in meinen Augen nicht ganz fair, damit wird man denen nicht gerecht.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Wir reden heute unter dem Thema benigne Hämatologie über Bluterkrankungen, die aber nichts mit Krebs zu tun haben. Und meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Dr. Laila Koscher. Sie ist Kinder- und Jugendärztin. Sie arbeitet in der Universitätskinderklinik in Frankfurt. Sie ist in der Weiterbildung zur Hämatologin, Kinderonkologin und sie leitet die hämatologische Ambulanz/die Sprechstunde. Herzlich willkommen, liebe Frau Koscher.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Herr Enninger.
Sie hatten das Thema uns vorgeschlagen, weil Ihnen das so sehr am Herzen liegt. Und in der Tat ist ja so, wenn man den Namen der Abteilungen sich anguckt, heißt das immer Abteilung für Hämatologie und Onkologie. Und trotzdem haben wir so im Kopf alle Krebs. Ihnen ist ganz wichtig, dass es eben nicht immer Blutkrebs ist und deswegen hatten Sie das Thema vorgeschlagen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was Sie so an diesen Themen bewegt.
Ja, das ist richtig. Das ist ein gemeinsames Fach und das ist auch genau das, was mir in der Klinik Spaß macht, beides zu haben. Aber es sind unterschiedliche Krankheiten und die sind auch unterschiedlich in der Betreuung und in den Konzepten an Kliniken. Die onkologischen Diagnosen, die sind akut, die sind einschneidend, auch trotz verbesserten Prognosen. Und das ist eine hohe Belastung für alle, die damit an Bord sind. Die hämatologischen Krankheiten, die uns in der Sprechstunde so beschäftigen, die sind ja häufig eher chronischer Natur. Die Patienten stehen dadurch oder unter anderem dadurch oft im Schatten von onkologisch erkrankten Patienten. Die bekommen weniger Aufmerksamkeit, sowohl von der Allgemeinheit in Medien, aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch im Klinikalltag. Und das ist in meinen Augen nicht ganz fair. Damit wird man denen nicht gerecht.
Also es geht tatsächlich auch so ein bisschen im Sinne der Patienten darum, Leute, da gibt es eine Patientengruppe, um die wir uns entweder nicht so gut kümmern oder zumindest die wir nicht so gut beachten. Über was reden wir denn da? Was sind denn die wesentlichen Erkrankungen, die Sie so im Fokus haben, aber vielleicht nochmal vorneweg? Mit was kommt man denn überhaupt zu Ihnen in die Ambulanz, wenn man denkt, es ist vielleicht gar kein Krebs? Was ist so ein Vorstellungsgrund oder so ein Überweisungsgrund in Ihre Sprechstunde?
Das ist ein großer Kessel Buntes, würde ich mal sagen. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Viele Patienten werden von niedergelassenen Kollegen zu uns geschickt oder auch von anderen Kliniken wegen irgendwelcher Blutbildauffälligkeiten. Das ist viel häufiger ein zu wenig als ein zu viel, also Anämien, Thrombozytopenien, Leuko- oder Neutropenien, das ist viel häufiger, als dass wir mal ein zu viel von einer bestimmten Blutzellreihe sehen. Und das sind ganz oft Zufallsbefunde tatsächlich, wo es erstmal darum geht, das richtige Maß an Diagnostik abzuschätzen. Wie viel Abklärung brauchen die denn überhaupt? Sind die denn wirklich krank oder ist da nur ein Wert außerhalb der Norm? Und dann gibt es natürlich die symptomatischen Kinder, also die so auffällige Werte haben, dass es zu Symptomen führt, die mit einer schweren Anämie kommen, die Blutungszeichen haben bei Thrombozytopenien oder wo ja vielleicht auch Immundefizienzen schon aufgetreten sind. Und eine dritte, neuere Gruppe, und das ist vielleicht eine Besonderheit jetzt auch für uns in der Hämatologie, sind Patienten, die über Screening identifiziert werden. Wir haben seit ein paar Jahren die Sichelzellkrankheit im Neugeborenen-Screening mit drin. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine Gruppe, die relativ unvorbereitet vor uns sitzt, nämlich wie viele Eltern, die eben so eine Diagnose über Screening mitgeteilt bekommen, mit einem vermeintlich gesunden Kind zu uns geschickt werden und denen wir so eine Diagnose dann erstmal näher bringen müssen.
Gibt es denn von diesen Überweisungen von Niedergelassene an Sie eine Gruppe, wo Sie sagen würden, die werden häufig geschickt, aber ganz ehrlich, liebe Niedergelassene, das könnt ihr alleine. Ich ahne mal, da gibt es so die eine oder andere Patientengruppe. Was könnten Sie denn da identifizieren oder was für Ratschläge könnten Sie denn geben?
Also da gibt es natürlich einige, aber prinzipiell beraten wir natürlich immer gerne mit. Wenn jemand zu uns schickt, machen sich Kollegen häufig Sorgen, kommen irgendwo nicht weiter und dann sehe ich da auch unseren Auftrag, da mit an Bord zu gehen. Aber Blutbildauffälligkeiten, die in meinen Augen jeder Kollege in der Praxis genauso gut betreuen kann, sind zum Beispiel reaktive Veränderungen. Also ein sonst gesundes Kind, gerade postinfektiös, mal eine leichte Thrombopenie. Im Kleinkindalter sind es auch die Neutropenien, die da mal reaktiv auftreten können. Wenn das Kind stabil ist, wenn es ihm gut geht, dann kann man das kurz- und mittelfristig, glaube ich, ganz gut in der Praxis abklären. Und die zweite große Sache, wo ich sogar glaube, dass die Kinderarztpraxen da viel besser sind als wir in der Spezialsprechstunde, sind die Eisenmangelanämien. Da geht es ja gerade um eine längerfristige Betreuung, um eine Compliance-Sicherung, um die Kinder wieder einzubestellen und zu gucken, klappt es denn jetzt besser, gerade wenn das dann ja doch eher die nahrungsbedingten Eisenmangelanämien sind. Da können die viel mehr als wir.
Okay, also wenn ich mit unserer Hämatologin so spreche, die sagt, sie wird so ein bisschen überschüttet von Anfragen bezüglich Neutropenie und sagt eben auch ganz häufig, infektassoziiert, liebe Leute, macht euch keine Sorgen, kontrolliert es in ein paar Wochen und da müsst ihr erstmal das Kind nicht zu uns schicken. Würden Sie da zustimmen oder würden Sie sagen, ah, komm, kriegen wir schon hin, lieber schicken?
Nee, ich sehe das genauso. Also wer die Warnzeichen für eine relevante Neutropenie kennt und das so ein bisschen abgeklopft hat mit den Eltern, mit dem Kind, der kann das prima auch über die Praxis weiter kontrollieren.
Okay, dann sagen wir die mal kurz, die Warnzeichen.
Ja, da geht es tatsächlich darum, wie krank ist das Kind denn wirklich? Also wir alle wissen, dass Kleinkinder wahnsinnig viele fieberhafte Infektionen im Jahr so kriegen, gerade wenn Kita, Kindergartenstart ansteht oder anstand. Das zählt nicht. Es sind die schweren Infektionen, es sind die invasiven Infektionen, es sind die atypischen Infektionen, sei es von Ort oder auch von Erreger. Ist das Kind, was irgendwie mehrmals im Jahr stationär aufgenommen war und immer ein Antibiotikum bekommen hat, weil es eine bakterielle Infektion war. Und es sind Kinder vielleicht, die auch noch andere Auffälligkeiten haben, Gedeihstörungen, vielleicht auch Probleme mit der Verdauung, Hautauffälligkeiten oder eine auffällige Familienanamnese.
Okay, das heißt also das klassische Kindergartenkind mit einem Schnupfen nach dem anderen oder frisch in der Kita, älteres Geschwisterkind zu Hause, solche Dinge, den Kindern geht's gut, keine schwerwiegenden Infektionen, Neutropenie kontrollieren im infektfreien Intervall und dann erstmal die Nerven bewahren. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für ein bisschen Thrombos runter, oder?
Ja, im Wesentlichen ja, genau. Also diese Immunthrombozytopenien, die sich dann ja so als Maximalform entwickeln können, die können natürlich dramatisch sein oder dramatisch aussehen, sagen wir es mal so. Das sind beeindruckend niedrigen Werte und dann haben die ja durchaus manchmal auch kutane Blutungszeichen. Und die sehen wir natürlich gerne. Ne? Also wenn das extremer wird, da brauchen die Eltern auch eine gewisse Sicherheit und vielleicht auch der Kollege oder die Kollegin in der Praxis, dass da jemand mit draufschaut und ein bisschen Finger dran hat.
Stimmt der alte Spruch noch, ITPs bluten nie ins Hirn?
Ach, das wäre schön, aber es ist leider nicht ganz der Fall. Sie bluten sehr, sehr selten ins Hirn, aber...
Aber es ist extrem selten, oder?
Es ist sehr, sehr selten, ja.
Okay, weil da ist man ja immer wahnsinnig beunruhigt und dann muss man die in Watte packen und dann... Okay, ja, es passiert, aber nein, es passiert nicht wirklich häufig.
Richtig.
Okay, also dann, das sind so die Kinder, wo Sie sagen würden, liebe Niedergelassene, das könnt ihr gut alleine, aber Kinder, die Sie sehen wollen, wären jetzt, also sind erstens die Kinder, die wegen einem Neugeborenen-Screening zu Ihnen geschickt werden. Was wären andere Punkte, wo Sie sagen würden, gute Idee, eine Überweisung zu uns auszustellen?
Ja, schwere Blutbildveränderungen natürlich, ne? Also die Anämie, die eben nicht die Eisenmangelanämie ist, wo man selber nicht gut weiterkommt. Also so als Abklärung von dieser mikrozytären Anämie, wenn es nicht der Eisenmangel ist, muss man ja an die Beta-Thalassämie minor denken. Das darf, je nachdem wie sicher man sich fühlt, auch ein niedergelassener Kollege tun. Mal eine Hämoglobinanalyse schalten und dann das richtig interpretieren und die Familie beraten. Wer sich damit gut auskennt, kann das, glaube ich, genauso gut wie wir. Aber ein Kind, das symptomatisch anämisch ist, das nicht auf eine Eisentherapie anspricht, das darf natürlich gerne zu uns kommen. Und genauso eben auch die zum Beispiel Thrombozytopenie, Neutropenien, die sich eben nicht kurz- bis mittelfristig erholen.
Okay. Dann wechseln wir jetzt nochmal das Thema. Sie haben gesagt, Neugeborenen-Screening. Da hat sich was verändert und da würde ich gerne so ein bisschen Einblick in Ihren klinischen Alltag kriegen.
Ja, das Neugeborenen-Screening auf Sichelzellkrankheit gibt es seit Ende 2021 in Deutschland. Da werden wirklich alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft eingeschlossen und so bekommen wir innerhalb der ersten Lebenstage ein Ergebnis über das Hämoglobinmuster eines Kindes. Also ist da HbS statt HbA drin oder eben nicht. Und die Kinder, die das haben, wo das HbS gefunden wird, ausschließlich HbS, kein HbA, die sollen sehr früh in einer hämatologischen Sprechstunde vorstellig werden, weil man gesehen hat, dass man mit einem frühen Einsetzen von Maßnahmen die Kleinkindersterblichkeit einfach reduzieren kann. Das war ein Thema der letzten Jahrzehnte, schon durch Infektionsprophylaxen und gute Elternschulung, da eine erhebliche Mortalitätsreduktion erreichen zu können. Und das soll nochmal dadurch verbessert werden, dass diese Kinder eben nicht erst symptomatisch werden müssen, bis man auf die Diagnose kommt, sondern dass wir das früh wissen.
Helfen Sie mir pathophysiologisch nochmal auf die Sprünge. Warum ist HbS ein Problem?
HbS entsteht ja durch eine Punktmutation. Das ist so das klassische Beispiel einer monogenen Krankheit. Die haben alle da ihre Mutation im Gen, das für die Beta-Globin-Kette des Hämoglobins kodiert. Und da wird eine hydrophile durch eine hydrophobe Aminosäure am Ende ersetzt. Und es führt zu einer Strukturveränderung dieses Sichelzellhämoglobins. Und dieses HbS, Sichelzellhämoglobin, das neigt dazu, im desoxygenierten Zustand zu polymerisieren. Das ist dann nicht mehr so fein gelöst, sondern bildet ja wie so kleine Stäbchen, könnte man sich das vorstellen. Und diese Polymerisation führt dann zu dieser namensgebenden Verformung der Erythrozyten zu dem Sicheln.
Also bleiben stecken auf Deutsch.
Bleiben stecken und führen zu eben diesen Endothelveränderungen, zu dieser Vaskulopathie, zu diesem Gesamtbild.
Jetzt haben Sie gesagt, das hat sich verändert durch das Screening. Wie werden diese, nehmen wir jetzt mal an, da kommt ein Kind von irgendwie auswärts, nicht in Deutschland geboren, was ja nicht ganz selten ist bei dieser Erkrankung, und hatte kein Screening. Wie werden die denn auffällig?
Entweder wirklich mit einer ersten manifesten Krise, mit einer Schmerzkrise, mit einer ersten Episode von einer schweren Anämie, vielleicht auch mal mit einem Thorax-Syndrom.
Sagen Sie nochmal kurz für diejenigen, die so ein bisschen eine Weile aus der Klinik sind, die Sichelzellkrise sieht wie aus klinisch?
Es ist eine vaso-okklusive Krise, das sind Gefäßverschlüsse. Und die klassische Sichelzellkrise ist eine Schmerzkrise. Das ist die häufigste notfallmäßige Vorstellung dieser Patientengruppe bei uns. Und da sind das Durchblutungsstörungen der Knochen. Und das macht wirklich heftigste Schmerzen.
Tut saumäßig weh.
Ja.
Wer diese Kinder mal gesehen hat, die haben wahnsinnige Schmerzen. Und ich versuche auch unseren Assistenten immer zu sagen, da spart ihr wirklich nicht mit Schmerzmedikamenten.
Ja.
Und ihr spart nicht mit Flüssigkeit. Stimmt das noch?
Das ist richtig,
ja. Also Morphin und Wasser, sage ich immer.
Morphin und Wasser und im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Sauerstoff. Also das ist ja das Grundprinzip von jeder Akuttherapie in der Sichelzellkrise. Wir wollen dieses Sicheln durchbrechen und das machen wir, indem wir die Rheologie verbessern durch eine gute Flüssigkeitstherapie und wir versuchen, die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Und gerade wenn man schmerzgeplagt ist, neigt man zu einer Hypopnoe und dann kommt das in so einen Teufelskreis, ja? Und dann haben wir noch weniger Sauerstoff im Blut und dann sicheln wir noch mehr und dann wird das alles nur noch schlimmer. Und wenn eine Krise ein gewisses Ausmaß erreicht hat, jetzt nicht bei einer reinen Schmerzkrise, da brauchen wir das in der Regel nicht, aber wenn das eben andere Organe betrifft, gerade die Lunge, also dieses sogenannte akute Thorax-Syndrom oder das kann ja auch mal das Hirn betreffen und einen Schlaganfall auslösen, das sind dann die Fälle, wo wir wirklich aktiv den HbS-Anteil im Blut senken müssen und das tun wir über Transfusion, Einfach- oder Austauschtransfusion.
Nochmal Thorax-Syndrom, das ist ja manchmal tricky, oder? Wenn man da so einen hat mit einer Sichelzell, ich sage immer noch Anämie, darf ich nicht mehr sagen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt.
Bitte nicht, genau.
Ja, ich muss Sichelzellkrankheit sagen, ich übe dran. Aber das Thorax-Syndrom von so einem pulmonalen Infekt auseinanderzukriegen, ist ja nicht so ganz simpel. Gibt es da Taschenspielertricks Ihrerseits?
Nee, sondern eigentlich immer dran denken. Das ist das Wichtige. Also per Definition ist jede Pneumonie bei einem Kind mit Sichelzellkrankheit ein akutes Thorax-Syndrom. Also die Definition ist dann auffälliges Röntgenbild mit einem Infiltrat und jede Art von pulmonaler Symptomatik dabei, da reicht schon ein bisschen Husten, ist ein Thorax-Syndrom. Und so vorsichtig sollte man das dann tatsächlich auch behandeln.
Okay. Therapie haben wir gesagt, also Schmerzen behandeln, ordentlich Flüssigkeit geben, ordentlich. Wie ist mit antibiotischer Therapie?
Beim Thorax-Syndrom immer, weil die in der Regel eine Infektion als Auslöser haben. Also das würde ich nie ohne Antibiotikum behandeln lassen. Aber antibiotische Therapie generell bei Sichelzellkrisen ist ein bisschen schwieriger zu entscheiden. Viele reine Schmerzkrisen sind auch von Fieber und einem Anstieg der Entzündungsparameter im Blut begleitet, auch ohne dass vielleicht eine bakterielle Infektion vorliegt. Trotzdem würde ich da immer sagen, im Zweifelsfall immer pro antibiotische Therapie. Einfach weil diese Patienten durch ihre funktionelle Asplenie so gefährdet sind gegenüber Infektionen mit bekapselten Erregern.
Okay. Außerdem hängt die Schwelle bei Onkologen zu antibiotischer Therapie sowieso ja niedriger aufgrund der vielen onkologischen Patienten, die sie dann in Fieber mit in Neutropenie behandeln. Da sind wir Nicht-Onkologen ja manchmal überrascht, wie schnell und wie breit sie da behandeln. Aber völlig verständlich. Also soll keine Kritik sein, aber das ist einfach unterschiedliche Blickwinkel. Okay, jetzt haben wir die Diagnose gestellt, entweder durch ein Screening oder durch die erste symptomatische Vorstellung. Was ist denn wichtig bei Patienten mit einer Sichelzellerkrankung in der Dauerbetreuung? Worauf achten Sie, wie oft sehen Sie die und was sind so die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen?
Ja, das ist eine Frage mit vielen Ebenen, wie man die Betreuung oder vielleicht auch die Behandlung von Sichelzellpatienten anpackt, das hat verschiedene Stufen. Das eine ist einfach mal diese Basistherapie. Also wir bekommen, wie gesagt, im Moment ja vor allem Eltern mit asymptomatischen Neugeborenen zu uns in die Sprechstunde und da geht es erstmal ganz viel um Aufklärung. Was ist das und warum ist das so wichtig, dass wir uns jetzt so häufig sehen? Wir müssen Verständnis dafür generieren, dass das eine Krankheit ist, die einschneidend ist, die lebensbedrohlich ist, nicht nur sein kann, sondern ist, wenn man keine gute Compliance hat. Also und dazu gehören Termine wahrnehmen, entweder einfach nochmal zum Checkup oder für gewisse Routineuntersuchungen. Aber dazu gehören eben auch Medikamente und Impfungen. Die Kinder bekommen alle eine Penicillinprophylaxe. Die bekommen zusätzliche Impfungen. Das kann man, da gibt es schöne Leitlinien.
Nochmal Fragen, die kriegen von Anfang an eine Penicillinprophylaxe. Ja. Auch das Neugeborene, was jetzt im Screening auffiel?
Ganz genau die.
Okay.
Genau deswegen machen wir das. Also die sollen tatsächlich bis zum Ende des dritten Lebensmonats spätestens ihre Penicillinprophylaxe begonnen haben. Die Eltern müssen wissen, worauf es zu achten. Wie kann ich Krisen verhindern? Da gibt es gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man so im Alltag umsetzen kann. Das müssen die Eltern wissen, das müssen später die Lehrer wissen. Da muss aber auch schon vorher der Kindergarten informiert sein.
Okay, lassen Sie uns nicht dumm sterben. Was sind das für Maßnahmen?
Das ist das Gleiche wie vorhin. Also was wir in der Krise machen, das kann man natürlich im Alltag versuchen, auch schon mal präventiv eine gute Grundlage sozusagen zu setzen. Also guter Flüssigkeitshaushalt. Die Kinder müssen viel trinken, insbesondere wenn es heiß ist, wenn sie Sport machen oder wenn sie trockener Luft ausgesetzt sind, wie im Flugzeug oder so. Die sollen nicht auskühlen. Da hilft im Winter die dicke Jacke. Da hilft es aber auch dem Sportlehrer oder dem Schwimmlehrer zu sagen, der darf da mitmachen, aber wenn der aus dem Wasser rauskommt, bitte nicht am Beckenrand stehen und schlottern lassen, sondern der muss ein Handtuch da liegen haben, der muss sich zwischendrin mal trocken und warm rubbeln. Und dazu gehört, dass man Flüssigkeitsverlusten im Infekt vorbeugen muss, also lieber großzügig Antiemetika einsetzen, lieber großzügig irgendwie rehydrieren. Und dazu gehört, dass man das Fieber senkt.
Okay. Und Penicillin, Dauertherapie und noch irgendeine andere Medikation?
Das ist Basistherapeutikum bei der Sichelzellkrankheit.
Genau, das ist was.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen gerne unser Angebot rund um das Thema Madenwürmer vorstellen. Wir bieten Ihnen mit Molevac, einem rezeptfrei erhältlichen Medikament gegen Madenwurmbefall, genau die richtige Therapie für die gesamte Familie. Der enthaltene Wirkstoff Pyvinium wird seit mehreren Jahrzehnten in vielen Ländern zur Behandlung von Madenwurminfektionen eingesetzt und ist ausgesprochen gut verträglich. Molevac darf bereits ab dem ersten Lebensjahr angewendet werden und ist bis zum 12. Lebensjahr bei Verordnung durch den Arzt erstattungsfähig. Der thematisch passende Patientenratgeber Madenwürmer bietet umfassende Informationen über diesen Parasiten, dessen Infektionswege und Lebenszyklus sowie wichtige Hygienetipps zur Prävention. Zusätzlich stellen wir Ärzten gerne kostenfrei unsere Infektopharm Madenwurm-Teststreifen und den dazugehörigen Abreißblock zur Verfügung, um Ihnen die Diagnose der Wurmerkrankung zu erleichtern. Diese und viele weitere interessante Servicematerialien können Sie jederzeit kostenlos bei uns anfordern. Die Informationen hierzu finden Sie in unseren Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infektopharm.
Das heißt Hydroxyurea oder Hydroxycarbamid. Und das ist das einzige Basistherapeutikum, was wir haben für die tatsächlich. Es gab in den letzten Jahren noch zwei andere Medikamente, die sind aber leider wegen unzureichender Wirksamkeit, aber auch Sicherheitsbedenken wieder vom Markt genommen worden. Und somit ist das Hydroxyurea das einzige Medikament, was wir den Patienten anbieten können, was langfristig einen positiven Verlauf auf die Krankheit hat. Das reduziert die Krisen, das reduziert aber auch die Langzeitkomplikationen der Krankheit.
Wie macht es das? Weiß man das?
Das ist eine gute Frage, die noch gar nicht ganz bis ins letzte Detail verstanden ist. Also das hat verschiedene Ansatzpunkte. Das Einfachste, und das wird auch noch in anderen Krankheiten sich zunutze gemacht, ist tatsächlich eine Induktion von HbF, also das, ich sage immer Babyhämoglobin zu den Eltern, was wir eigentlich alle dann nicht mehr in einem relevanten Maß produzieren, wird dann wieder hochreguliert und dadurch sinkt der relative HbS-Anteil. Andererseits ist es aber auch so, dass das Hydroxyurea positive Effekte auf verschiedene Zellen hat. Also es verändert die Membraneigenschaften von Blutzellen, aber auch von Endothelzellen und über so eine vermehrte NO-Freisetzung führt es auch zu einer besseren Gefäßelastizität und das wirkt sich alles positiv auf diese Vaskulopathie aus, die der Sichelzellkrankheit ja auch zugrunde liegt, wenn es an die chronischen Aspekte geht.
Und das ist eine Dauertherapie und wie bei jeder Dauertherapie ist dann manchmal mühsam, weil Medikamente einnehmen ist nicht wahnsinnig lustig. Jeden Tag Medikamente einnehmen ist schwierig, ist aber eine Dauertherapie, da gibt es keine Pausen, da gibt es keinen Medikamentenurlaub, sondern das ist, wie es ist.
Ja, und das ist wirklich ein Vertrag, den man mit denen eingeht, denn bei dem Medikament ist es noch zusätzlich so, dass wenn das abrupt abgesetzt wird, dass dann die Krisen vermehrt und verstärkt auftreten. Also weil das wie so eine Art Gewöhnungseffekt vielleicht, kann man sich das so vorstellen, hat. Und das ist was wir den Eltern sagen müssen. Also seht zu, dass ihr immer eine Packung auf Reserve habt. Packt, wenn ihr auf Reisen geht, ja genug ein. Die größeren Kinder, die auch mal auf Klassenfahrt gehen sollen und dürfen, schaut, dass die wissen, wann sie das zu nehmen haben, eventuell Lehrer damit an Bord nehmen. Das ist dann wirklich wichtig. Aber ansonsten ist das eine lebenslange Therapie. Klammer auf, außer in der Schwangerschaft, da sieht man das noch ein bisschen kritischer. Klammer zu.
Und wie oft sehen Sie diese Patienten in der Sprechstunde?
Das ist ein bisschen altersgestaffelt und natürlich auch vom Verlauf abhängig. Also am Anfang investiere ich tatsächlich gerne viel Zeit mit diesen Familien, weil ich glaube, dass eine gute langfristige Betreuung darauf fußt, dass man sich am Anfang gut kennengelernt hat und dass man viel Verständnis für diese Krankheit geschaffen hat. Das heißt, am Anfang sehe ich die wirklich alle paar Wochen. Und zwar nicht wegen des Kindes, das ist ja noch gesund. Das hat ja noch ganz viel HbF. Das HbS wird ja da erst nach den ersten Lebensmonaten relevant. Und trotzdem, die müssen viel lernen. Wir zeigen den Eltern ja zum Beispiel, wie man so eine Milz palpiert. Also, was wir auch den Studenten versuchen beizubringen, das müssen Eltern von Sichelzellpatienten wirklich gut können. Die sollen bei jedem Wickeln einmal den Bauch des Babys abtasten, um zu erkennen, wenn sich da auf einmal die Milz dramatisch vergrößert, weil das so eine gefürchtete Komplikation des Kleinkindsalters ist, die sogenannte Milzsequestrationskrise. Dann muss man ein bisschen Gespür dafür entwickeln. Nehmen die das ernst? Geben die das Penicillin? Also kann ich mich nachher auch darauf verlassen, dass sie das mit dem Hydroxyurea gut hinkriegen? Kommen die zu ihren Terminen? Haben die das verstanden? Wissen die, worauf die im Alltag achten müssen? Kennen die Gründe, wenn sie auch außerhalb von ausgemachten Terminen zum Arzt gehen müssen? Und dann später gibt es feste Intervalle tatsächlich, wann gewisse Ultraschalluntersuchungen gemacht werden sollen oder Blutentnahmen, ne, dass man so ein bisschen die chronischen Folgeschäden abcheckt. Und wenn die aber wenig Komplikationen haben, dann reicht es auch, wenn man die ein, zweimal im Jahr sieht.
Impfungen?
Impfungen ja, und zwar ein paar zusätzliche. Also gerade die bekapselten Erreger müssen zusätzlich abgedeckt werden. Das heißt, in Sachen Pneumokokken und Meningokokken kriegen die ein bisschen mehr. Da gibt es eine ganz schöne Übersicht, die können wir vielleicht dann auch nochmal verlinken. Da gibt es einen schönen Impfplan, Impfempfehlungen bei Asplenie. Da kann man sich gut dran orientieren.
Okay. Das ist jetzt für den Fall, dass es gut läuft, dann kommen die nur in ihre Ambulanz. dann ahne ich mal, wenn Sie sagen, Schulung ist ein wichtiger Punkt, wie und bei welchen Symptomen sollen die Patienten ins Krankenhaus kommen? Und ich ahne mal, dass Sie die Eltern dann auch entsprechend schulen. Wann müssen die kommen?
Am Anfang tatsächlich bei jeder fieberhaften Episode. Und das hört auch nicht so richtig auf. Also eine ärztliche Vorstellung empfehlen wir jeder Familie, dass ein Kind eine Sichelzellkrankheit hat, immer bei Fieber. Aber bei Kleinkindern ist mir das besonders wichtig.
Also nochmal, jeder Kindergartenschnupfen mit Fieber zum Arzt?
Mhm, ja.
Okay.
Ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass die Eltern unterscheiden können, ist das ein harmloser Kindergartenschnupfen oder ist das eine invasive Pneumokokkeninfektion? Und das kann aber der Kollege in der Praxis sicherlich gut entscheiden. Aber auch der darf weiterschicken, weil das manchmal ja auch eine gewisse Dynamik hat, die man noch nicht gut einschätzen kann. Und prinzipiell gilt, ein Kleinkind mit Sichelzellkrankheit darf immer großzügig stationär aufgenommen werden und wir lassen es gerne nach 2 Tagen wieder nach Hause, wenn sich das alles als harmlos entpuppt hat. Also Fieber das eine. Schmerzen ist, glaube ich, der Klassiker, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn die Familien zu Hause mit dem, was wir ihnen an die Hand geben, nicht mehr klarkommen. Die kriegen von uns natürlich Medikamentenpläne, die kriegen von uns ein großes Sammelsurium an Dingen, die sie zu Hause tun können. Wenn die damit nicht mehr zurechtkommen, dann sollen die natürlich auch direkt zu uns in die Klinik kommen. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben. Dann brauchen diese Patienten schnell und ordentliche Dosen an Morphin.
Okay. Vielleicht zum Abschluss für diese Erkrankung, wenn ich an meine Teenager mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denke, dann ist Medikamenteneinnahme ehrlich gesagt natürlich ein Riesenthema. Wir gehen davon aus, dass von den oralen Dauermedikamenten, die wir so verordnen, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte so genommen wird. Wenn es gut läuft, ist das bei Ihren Patienten besser?
Ich fürchte, nein. Es wäre ja auch zu schön, wenn es so wäre. Also ein paar werden einsichtig, wenn sie mal so ein bisschen schlurig waren mit dem Hydroxyurea und merken, Mensch, da kriege ich wirklich mehr Krisen, aber nicht alle. Und das ist ja irgendwo auch verständlich. Als Teenager möchte man nicht krank sein, man möchte auch nicht chronisch krank sein und man möchte nicht zurückstecken müssen gegenüber den anderen in seiner Peergroup. Und da ist es gar nicht so sehr ein aktives sich dagegen wehren oder dagegen entscheiden, sondern ganz oft ja auch so ein Verleugnen und nicht wahrhaben wollen. Und Medikamenteneinnahme gehört eben zum Wahrhaben dazu. Und da kommen wir, glaube ich, nur hin, wenn wir die gut an uns anbinden, gut mit denen im Gespräch bleiben und für Verständnis der Krankheit auch sorgen.
Wie ist denn die langfristige Prognose, wenn die sozusagen unsere Kinder- und jugendärztliche Betreuung verlassen? Haben die langfristig erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, solche Dinge? Wie ist denn das?
Ja, also Schlaganfall ist ja wirklich so ein wichtiges Thema, ne? Also die Liste der Krankenhausvorstellungen ist ja nicht vorbei bei Fieber und Schmerzen. Also neurologische Symptome müssen ernst genommen werden. Das ist weltweit einer der häufigsten Gründe oder der häufigste Grund für einen Schlaganfall im Kindesalter, die Sichelzellerkrankung. Und tatsächlich nehmen die Probleme im Laufe des Lebens zu. Das ist eine progredierende Vaskulopathie, die zu den Organschäden führt. Die Erwachsenenmediziner kennen sich mit anderen Aspekten der Sichelzellkrankheit viel besser aus als wir in der Kinderheilkunde, weil die das dann erst sehen, weil es später erst manifest wird. Also die Nephropathien, die Retinopathien, die können Ulzera kriegen an den Unterschenkeln und dererlei mehr Herzerkrankungen, ganz genau richtig. Und wir sind mit dafür da, dem vorzubeugen oder den Patienten und den Familien möglichst gutes Handwerkzeug in den frühen Jahren zu geben, um sich dagegen zu stellen und vorzuschützen, so gut es geht.
Okay, also nicht nur Therapie, sondern tatsächlich auch Prävention und gucken, dass die möglichst mit in ein komplikationsarmes Erwachsenenleben kommen.
Ja, denn komplikationsarm ist wirklich so das, was Sie im besten Fall erreichen können. Komplikationen gibt es eigentlich immer. Und da gibt es einfach auch gute Studien zu, wie extrem die Lebensqualität reduziert ist bei Patienten mit Sichelzellkrankheit, sowohl im Kindes- und Jugendalter, aber vor allem dann auch später im Erwachsenenalter. Und das ist vielleicht sogar noch relevanter als die verkürzte Lebenszeit, die die ja nach wie vor auch noch haben, trotz immer besser werdender Therapiekonzepte.
Okay, ich glaube, da haben Sie bezüglich der Sichelzellerkrankung sehr gut klar gemacht, warum Ihnen das so wichtig ist. Wechseln wir mal das Thema. Das hatten Sie vorhin schon so angedeutet, Differentialdiagnose Eisenmangelanämie. Ich gebe Eisen, das wird irgendwie nicht besser, das MCV ist winzig und dann denke ich, ist vielleicht nicht doch was anderes. Stichwort Thalassämie. Also wie stellt man die Diagnose, was ist da kaputt und was machen Sie da in der langfristigen Betreuung?
Ja, das ist so die zweite große Hämoglobinopathie, von der ich eben chronisch kranke Kinder bei mir in der Sprechstunde sehe und betreue. Auch das ist ein Defekt des Beta-Globin-Gens, wobei da die Mutationsvielfalt deutlich größer ist. Also das ist eine ganz heterogene genetische Grundlage. Allen gemeinsam ist aber, dass gar kein oder zu wenig an Beta-Ketten gebildet wird und es eben deswegen gar kein oder zu wenig HBA gibt. Und genauso wie bei der Sichelzellkrankheit wird das dann relevant, wenn die HbF-Produktion nachlässt. Das heißt, es sind auch wieder Kleinkinder im ersten Lebensjahr, die mit einer schweren Anämie auffallen. Die sind blass, die sind gelb, die haben eine große Milz, die sind schlapp. Und manchmal haben die auch schon eine Entwicklungs- oder Wachstumsverzögerung, wenn wir die vorgestellt bekommen.
Und dann machen Sie was?
Dann machen wir natürlich ein Blutbild mit Retikulozyten, wie bei jeder guten Anämiediagnostik zuerst. Wir schauen ein bisschen links und rechts und werden dann relativ schnell eine Hämoglobinanalyse machen. Und da fällt dann eben auf, dass diese Patienten, wie gesagt, so gut wie kein oder auch manchmal gar kein HbA haben.
Im Blutbild gibt es Dinge, wo ich als Niedergelassener hellhörig werde?
Ja.
Also so in meinen banalen Laborparametern, Stichwort MCV, ist das ein Parameter, der mir hilft?
Ja, klar. Also das ist die klassische mikrozytäre Anämie, hypochrom, hyporegenerativ tatsächlich. Dadurch relativ ähnlich dem Eisenmangel, aber es gibt so zwei Parameter, die mir schon allein am Blutbild ein bisschen die Unterscheidung zwischen Eisenmangel und Thalassämie zeigen können. Gerade wenn wir jetzt auch nochmal an die Minor-Thalassämie, die häufigere Differentialdiagnose denken, dass zum einen die Erythrozytenzahl, die ist bei der Minor-Thalassämie häufig erhöht. Und das ist das RDW, also die Verteilungsbreite der Erythrozyten. Das ist durch diese Anisopoikilozytose beim Eisenmangel erhöht. Das sind hohe RDW-Werte. Und bei der Thalassämie-Minor haben wir oft normale Werte, wenn nicht noch ein Eisenmangel oder ein Infekt damit reinmischt.
Okay, ja. Das ist ja ganz blöd, ne? Wenn Sie einen haben mit einer Thalassämie und einem Eisenmangel. Auch das gibt es ja zum Beispiel bei meinen CD-Patienten. Das dann manchmal nicht so ganz easy auseinanderzuhalten. Okay, und wie läuft da die Diagnosestellung, haben Sie gesagt. Dann habe ich entweder einen Minor oder einen Major. Oder gibt es da irgendwas dazwischen?
Ja, es gibt der Terminologie nach ja die Minor, die Major und auch die Intermedia. Und inzwischen versuchen wir das aber funktioneller zu unterscheiden. Wir sagen transfusionsabhängige oder nicht transfusionsabhängige Thalassämie, weil es darauf hier ankommt. Also müssen wir die regelmäßig transfundieren, ja oder nein? Und die klassische Minor-Thalassämie, die heterozygote Thalassämie, die müssen wir sicherlich nicht transfundieren. Die fallen da alle mit rein. Klammer auf, außer es gibt noch andere Globinstörungen oder aggravierende Faktoren seltener Art. Und dann gibt es eben die Compound-Heterozygoten oder Homozygoten-Thalassämieformen. Und da laufen die meisten als transfusionsabhängige Thalassämie, aber so ein paar eben auch dazwischen.
Und wenn einer dann transfusionsabhängig ist, ist da die Dynamik bei allen ähnlich oder ist das von Patient zu Patient unterschiedlich? Also ist es typisch, weiß ich nicht, alle 3 Wochen, alle 4 Wochen brauche ich eine Transfusion oder ist das variabel?
Nee, bei diesen klassischen, ich sage es jetzt nochmal, Major-Thalassämie-Patienten ja. Also die brauchen alle 3 bis 4 Wochen eine Transfusion, später manchmal auch alle 2 Wochen. Um eine stabile Hämoglobinkonzentration aufrechtzuerhalten. Und da geht es ja nicht nur um die Anämiekorrektur, das ist das vorrangige Symptom, damit kommen die, wie gesagt, aber langfristig geht es ja vor allem darum, diese ineffektive Hämatopoese zu unterdrücken bei denen, weil die sonst ja auch zu massiven Problemen, also an der Knochenstruktur, aber auch was extramedulläre Hämatopoeseherde dann angeht, führt.
Das heißt, besonders sparsam sein beim Transfundieren ist in der Situation aus den genannten Gründen nicht besonders schlau.
Nee, gar nicht schlau. Man denkt ja manchmal, man hat ja Sorge vor dieser Eisenüberladung durch die Transfusion. Das ist auch ein großes Problem bei denen. Die brauchen auch alle ihre Chelattherapie. Aber Transfusion zu sparen, um die Eisenüberladung zu verringern, ist eigentlich genau der Trugschluss. Denn dann kurbeln wir diese ineffektive Erythropoese wieder umso mehr an und die zieht einfach noch mehr Eisen aus dem Darm, aus dem retikuloendothelialen System und dadurch verschlechtern wir den Eisenstoffwechsel für diese Patienten tatsächlich. Also ein stabiler Ausgangstransfusionswert, Prätransfusionswert Da wird inzwischen tatsächlich 9,5 bis 10,5 angestrebt. Ist nicht nur für die Lebensqualität der Patienten gut und auch für die Langzeitprognose, sondern tatsächlich auch für den Eisenhaushalt.
Mhm. Dauertherapie haben Sie gerade schon angesprochen. Chelatbildner wegen der Eisenüberladung. Gibt es sonst Dauertherapie? Gibt es Dinge, die man tun kann, dass die nicht so schnell anämisieren? Gibt es nicht, oder? Oder gibt es was?
Ja, es gibt ein zugelassenes Medikament inzwischen, allerdings noch nicht im Kindesalter zugelassen. Da laufen im Moment noch Studien zu, aber für Erwachsenenpatienten gibt es inzwischen neues Medikament. Das heißt Luspatercept und das fördert die Erythrozytenreifung. Und bei transfusionsabhängigen Thalassämie-Patienten kann damit das Transfusionsintervall tatsächlich verlängert werden. Transfusionsfrei werden die darunter nicht. Aber wenn man an Transfusionsfreiheit denkt, dann ist man ja irgendwie bei Kuration und da haben Sichelzellkrankheit und Thalassämie wieder eine gemeinsame Endstrecke. Das sind ja alles Patienten, die eine Indikation für eine Stammzelltransplantation haben oder jetzt relativ neue auch für eine Gentherapie.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zur Dauertherapie Eisenüberladung, Stichwort Chelatbildner. Gibt es da mittlerweile einen Standard? Ich weiß noch, als ich Assistenzarzt war, da war das irgendwie A, relativ neu und B, auch irgendwie schwierig rauszufinden, haben die noch Eisenüberladung, haben sie keine? Ehrlich gesagt ist mein Wissen aber uralt. Wie macht man das denn aktuell?
Dafür gibt es auch eine schöne Leitlinie, die uns da ganz, ganz gut hilft. Und im Wesentlichen gibt es drei Medikamente, die uns zur Verfügung stehen. Das sind zwei orale Präparate mit so ein bisschen unterschiedlichen Einnahmemodalitäten und deswegen auch ein bisschen unterschiedliches Nebenwirkungsspektrum natürlich. Und ein Medikament, was parenteral gegeben werden müsste. Und je nach Patient, je nach Situation, muss man da ein bisschen schauen, womit man am besten fährt. Die fangen in der Regel alle mit dem Standardpräparat an, was man einmal am Tag geben kann, was ganz gut vertragen wird und was für die Kinder dann eben ganz gut funktioniert.
Das ist was für eine Substanz?
Das ist Deferasirox. Und das ist genau, wie gesagt, so ein oraler Chelatbildner, den wir den Kindern am Anfang ganz gerne geben.
Mhm.
Und im Verlauf muss man sehen, ob man damit klarkommt, ob man auf eine Kombinationstherapie geht, ob eine parenterale Verabreichung vielleicht im Einzelfall auch besser wäre. Und zum Eisenmonitoring haben wir im Prinzip zwei wichtige Parameter. Das eine, ein bisschen einfacher und eigentlich immer ganz gut verfügbar, ist das Ferritin im Blut, das Serumferritin. Ist aber auch störanfällig, das kennen wir als akute Phaseprotein. Deswegen werbe ich immer dafür, das so oft wie möglich zu bestimmen. Wir machen das tatsächlich standardmäßig eigentlich bei jeder Transfusion mit, weil man dann die Ausreißer besser rauslesen kann tatsächlich und eine besseren Verlaufsbeobachtung kriegt. Und genauer mit dem Gesamtkörpereisen korreliert aber das Lebereisen. Und das wird über eine MRT-Diagnostik bestimmt. Und das versuchen wir einmal im Jahr zu machen bei den Kindern, um zu sehen, wo wir mit der Chelattherapie stehen. Und dann wissen wir, anhand des Ferritinverlaufs geht es weiter in die richtige Richtung. Stagnieren wir oder müssen wir es vielleicht sowieso nochmal ganz überdenken.
Was ist denn das klinische Problem einer Eisenüberladung? Was macht denn das?
Ja, die Eisenüberladung macht vor allem endokrine Probleme tatsächlich. Also die Hormondrüsen sind da sehr anfällig für. Das können dann also Schilddrüsenprobleme sein, Diabetes, aber eben auch Wachstumsstörungen und Hypogonadismus. Daneben kann das die Leberstruktur schädigen. Da gibt es dann auch ein erhöhtes Karzinomrisiko später. Und die gefürchtetste Komplikation ist aber eigentlich die myokardiale Eisenüberladung. Das kann zu Herzrhythmusstörungen und auch Herzinsuffizienz und Todesfällen führen. Deswegen ist dann ab dem jugendlichen Alter neben der Lebereisenmessung auch noch die MRT-Herzeisenmessung ein ganz wichtiger Parameter, den wir bestimmen.
Mhm. Okay, aber auch sowas tut am Anfang erstmal nicht weh, zu viel Eisen an Bord zu haben. Und das macht es mit der Compliance dann auch immer nicht so richtig einfach. Okay, und dann lassen Sie uns vielleicht nochmal so ein bisschen Ausblick in die Zukunft, beziehungsweise wie viel Realität ist denn schon Stammzelltransplantation/Gentherapie bei den beiden Krankheiten, über die wir jetzt am meisten gesprochen haben?
Also die Stammzelltransplantation, die ist Realität. Die gibt es, die ist seit Jahrzehnten gut etabliert. Damit gibt es gute Erfahrungen, auch Langzeiterfahrungen. Das können wir guten Gewissens anbieten für Patienten.
Allen?
Ja, eben leider nicht für Patienten, wo wir einen Spender haben. Wir brauchen einen verfügbaren Spender. Und das ist gerade bei der ethnischen Diversität unserer Patienten nicht immer ganz einfach. Und gerade für die Sichelzellkinder finden wir nicht immer gut einen Fremdspender. Wenn wir Glück haben, gibt es ein gesundes Geschwisterkind, dann ist die Sache deutlich einfacher. Wenn wir eine Fremdspendersuche einleiten, ist die Erfolgsquote natürlich teilweise recht bescheiden. Dazu kommt aber auch, dass das nicht der richtige Weg ist für alle Familien. Eine Indikation haben die Patienten alle. Da muss nicht erst eine schwere Komplikation der Sichelzellkrankheit eingetreten sein, sondern anbieten und besprechen, tun wir das wirklich mit allen Familien. Aber es ist eine chronische Krankheit, die jetzt nicht unmittelbar mit einem Versterberisiko einhergeht, zumindest nicht in den Augen der Eltern eines jungen Kindes. Und sich dann für eine doch auch komplikationsreiche Therapie zu entscheiden, das Kind einem akuten Risiko auszusetzen, ist natürlich etwas, was Eltern noch nicht leicht fällt.
Bei der Thalassämie ist ähnlich oder wie? Was kann man da anbieten?
Ja, also auch da ist die Stammzelltransplantation für alle vorgesehen, sofern es denn einen Spender gibt. Und da ist es vielleicht sogar noch schwieriger. Also Eltern, die ihr Kind schon mal beatmet auf der Intensivstation bei einem Thorax-Syndrom, bei Sichelzellkrankheit haben liegen sehen, das ist was anderes. Die verstehen die Brisanz. Aber ein Kind, was eben alle 3 Wochen bei uns die Transfusion kriegt, Gelattherapie vielleicht auch ganz gut macht, ist es natürlich auch nochmal eine andere Überlegung der Risikoabwägung sozusagen. Genau.
Stichwort Gentherapie.
Die gibt es jetzt sehr neu zugelassen für Kinder ab 12 Jahre in Deutschland, für beide Entitäten, für beide Hämoglobinopathien. Aber das geht jetzt gerade erst los. Da gibt es jetzt ein paar Zentren mit wenigen Plätzen pro Jahr. Da werden wir noch viel lernen in den nächsten Jahren. Wer profitiert da gut davon? Wem tut das gut? Wem können wir damit gut helfen? Aber es ist natürlich die Chance für die Kinder, wo wir alle sehen, dass sie eine Kuration brauchen und wo es keinen Spender gibt.
Sehr gut. Also immer schön zu hören, dass es Optionen gibt und dass man sagen kann, da gibt es möglicherweise Dinge, die sich in die positive Richtung im Sinne unserer Patienten entwickeln. Wenn Sie unseren Podcast schon mal gehört haben, dann wissen Sie, dass es ein Standardelement gibt und dieses Standardelement heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen Dinge an die Kolleginnen und Kollegen loswerden, wo Sie sagen, bitte lasst es, bitte macht's nicht. Oder Sie dürfen es positiv sagen, bitte unbedingt. Sie dürfen es auch kombinieren. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Sie dürfen loslegen.
Dann fange ich vielleicht mit den Don'ts an, vielleicht um positiv enden zu können. Also bitte keine Anämie-Diagnostik ohne Retis, um kurz was Fachliches nochmal einzustreuen. Und bitte nicht Sichelzellanämie sagen. Und die Hämatologie bitte nicht verallgemeinert Benigne nennen. Das wird der Lebensrealität dieser Patienten nicht gerecht. Und ein fachliches Du wäre, Sichelzellpatienten gerade bei Schmerzen, aber auch in anderen Krisensituationen ernst nehmen. Ein bisschen weiter gefasst, vielleicht Werbung dafür machen, dass gerade im Kontext von einem großen und vielseitigen Fachgebiet es sich lohnt, ein Gespür für die leiseren Seiten zu entwickeln. Also einen Blick bewusst auch auf die weniger akuten, aber langfristigen Aspekte zu lenken. Und da dann auch mal Zeit für Beziehungsarbeit zu investieren, weil sich das gerade bei chronisch kranken Kindern und Jugendlichen auszahlt.
Sehr schön. Das finde ich, kann man auch als schönes Schlusswort für viele andere chronische Erkrankungen nehmen. Vielen herzlichen Dank für das, wie ich finde, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, natürlich über positive Bewertungen auf den üblichen Foren. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und über Vorschläge zu Themen und zu Gesprächspartnerinnen. Und wie immer, bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.